HR Data Dudes. Der Podcast rund um das Arbeiten mit Daten in Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der HR Data Dudes. Aber nicht zu irgendeiner Folge, zu der Folge, zum Tag der Tage, wie man so schön sagen könnte. Und was heißt das? Wir haben heute einen Gast dabei. Ich darf also wieder aus echten Gründen von wir reden, nicht nur sonst wie wirres Zeug von wir reden. Wir haben einen tollen Gast heute dabei, ein Teil der neuen HR Data Dudes. Ich sage noch nicht den Namen, aber vielleicht schmeiße ich mal einfach rüber. Schön, dass du dabei bist. Willst du was sagen? Wollen wir gucken, ob das Publikum hört, wer denn hinter der ominösen Stimme steht?
Ich freue mich sehr, dabei zu sein, an Bord zu sein, dieses Data Dudes Ding mitzurocken und freue mich auf die Folgen, die da kommen.
Ah, sehr schön. Na, habt ihr es schon erkannt, wer es sein könnte? Ansonsten starten wir, würde ich sagen, mit einer klassischen Vorstellungsrunde. Sag mal, wer bist du eigentlich?
Ich bin der Daniel für die meisten, seit neuestem auch der Data Dan, Daniel Mühlbauer, voller Name, und die meisten kennen mich über HR Datenliebe und meine Vorträge und Standpunkte zum Thema datenbasiertes Personalmanagement.
Das hört sich doch schon mal sehr gut an. Also jeder sollte dich eigentlich kennen, ansonsten spätestens jetzt folgen auf sämtlichen sozialen Medien. Wie du gerade gesagt hast, ne, du bist Data Dan, ich weiß gar nicht, wie man es, spricht man es Data Dan aus oder Data Dan?
Das überlasse ich jedem. Tatsächlich war das nichts, was ich mir selber gegeben habe. Das ist irgendwann mal entstanden, da ist es erst so Dr. Data gewesen, weil ich promoviert habe, trage das aber nicht so mit mir rum, so sichtbar, aber manche wissen es halt. Und dann hat irgendwann angefangen, im Netzwerk mich so Leute Data Dan zu nennen und ja, seitdem, irgendwann kam es so oft vor, dass ich es mir dann auch in den LinkedIn-Namen reingeschrieben habe.
Sehr schön, sehr schön. Cool. Du hast eine beeindruckende Vita, du hast spannenden Hintergrund, spannenden Arbeitgeber. Um den geht's heute nicht, sondern tatsächlich um deine Datenexpertise. Deswegen direkt die zweite Frage, Daniel. Was verbindet dich denn mit dem Thema Daten?
Ja, der Kernaspekt für mich ist die Suche nach der Wahrheit. Das hängt sich jetzt irgendwie sehr hoch. Das ist sehr, ja, nicht so gut greifbar. Aber im Personalmanagement, egal wo wir hingreifen und gucken, wann immer wir auch als Personalerinnen und Personaler oder sagen wir mal Mitglieder dieser Community in den unterschiedlichsten Funktionen, die es da so gibt in dieser Disziplin, wann immer wir Dinge tun wollen für Mitarbeitende, dann müssen wir uns ja fragen, was wirkt? Was macht Sinn? Zu tun. Und da können wir jetzt auf unser Bauchgefühl hören. Oder wir können eben zusätzlich zu dem notwendig selektiven Bauchgefühl Daten dazu nehmen, um ein bisschen unsere Grundlage zu objektivieren und fundiertere, objektivere und vor allem, und das ist, glaube ich, das Entscheidende, transparent nachvollziehbare Entscheidungen zu treffen. Das ist für mich eigentlich das Wichtigste. Daten sind nicht immer so, dass sie einwandfrei sagen, wo es lang geht oder so. Aber zumindest ist völlig transparent, wie du zu dieser Entscheidung gekommen bist. Weil du sagst, ich habe diese Daten, ich habe die zusammengelegt, ich habe dieses Dashboard. Und deswegen, aufgrund dieses Ergebnisses, habe ich diese Entscheidung getroffen. Und das ist eine ganz andere Art zu kommunizieren.
Ihr hört direkt schon fleischgewordenen Enthusiasmus für das Thema Daten. Woher kommt es denn? Gab es so eine Art Erweckungsmoment damals bei dir, wo dann irgendwie der Punkt kam, wow, jetzt habe ich richtig Bock auf Daten? Oder bist du als kleines Kind schon mit Zahlen rumgelaufen, anstatt mit Spielzeug?
Nee, gar nicht. Das war tatsächlich, ich war auch nicht gut in Mathe und so. Das war jetzt nicht so, wie man denkt, dass das dann ganz normal ist, dass man schon sehr zahlenaffin ist oder dergleichen. Was mich schon interessiert hat als Kind, ich habe so einen Sammelband, den habe ich heute noch, von Bern nach Rom heißt er, ein Buch von Jörg von Torra, über die Weltmeisterschaften von Bern bis Rom 1990. Und da sind alle Spiele drin und die Ergebnisse und so. Und wer die Tore gemacht hat und so. Und das habe ich mir nachher erzählen lassen von meinen Eltern. Das habe ich eingeatmet, dieses Buch. Das habe ich immer rausgeholt, wie andere Bücher gelesen. Da habe ich dieses Buch ständig rausgeholt und habe da reingeguckt und so, die Ungarn, wie krass waren die denn bitte in den 50er, 60er, also eher 50er, aber dann noch 60er Jahren und so weiter. Und so, also so völlig so ja, erste so Faktenrecherche, ne? Und wie kam es eigentlich dazu, dass wir Weltmeister geworden sind oder andere dann eben Weltmeister geworden sind oder wie viele WM-Tore hat Pelé geschossen oder irgendwie sowas, kann man ja dann daran nachzählen einfach. Das ist so das erste rückwirkend, was ich damit so in Bezug setzen würde. Und dann später, als ich so Unternehmensführung und Personal und Organisation im Schwerpunkt als Studium hatte, also eher sozialwissenschaftlich, habe ich mich immer gefragt, was macht diese Leute eigentlich so sicher, die in den Büchern über HR, die wir in der Vorlesung lesen sollen oder als Zusatzmaterial zur Vorlesung lesen sollen, was macht die eigentlich so sicher, dass das mit dieser Motivation von Menschen halt so funktioniert und nicht so? Warum hat man eine ganze Zeit geglaubt, dass man durch Geld und extrinsische Faktoren motivierbar ist und dann kam irgendeiner und hat gesagt, naja, intrinsisch aus der Sache raus kann man auch motivierbar sein und dann hat sich das alles weitergesponnen über die letzten 30, 40 Jahre mit immer mehr Evidenz dafür, für welche Tätigkeiten, welche Motivationsform vielleicht dominant ist und wie man das machen kann und so. Und ich habe mich immer gefragt, woher wissen wir das? Und dann kamen so spezifisch Reinblicke in die Praxis über Werkstudententätigkeiten und so und da habe ich immer gedacht, jetzt hat ein Unternehmen eine Zielgruppe im Recruiting oder mit ihrer Employer Branding Kampagne oder auch mit ihrer internen Kommunikationskampagne oder Förderung von ja, allgemein Menschen aufzufordern, sich doch zu melden, befördert zu werden oder auf Karrierewege zu gehen oder sowas, ne? So eine interne Mutmachkampagne, sag ich jetzt mal. Du hast eine Zielgruppe dafür definiert, du hast richtig gute Analysen schon gemacht, dann schickst du dieses Messaging raus, vielleicht sogar nach Zielgruppe ein bisschen personalisiert und dann gibt's zwei Menschen, die sind nach Persona, wenn du die anguckst, identisch. Und der eine bewirbt sich, wenn wir jetzt mal im Employer-Branding-Bereich bleiben, und der andere nicht. Warum? Die sehen nach allen Kriterien, sehen die gleich aus im Sinne von statistischen Kriterien her. Ja? Ähnliches Alter, ähnliche Charakteristika. Warum klickt der eine und der andere nicht? Das hat mich irgendwann total fasziniert, diese Frage nach dem Warum hinter allen menschlichen Entscheidungen im Umfeld und innerhalb von Unternehmen. Das ist so, das treibt mich bis heute an.
Mega spannend. Und für diejenigen der Zuhörerinnen, die beim Thema von Torra geistig ausgestiegen sind, man erkennt, dass Daniel und ich ungefähr ähnlicher Jahrgang sind. Damals ein sehr, sehr großer und bekannter Fußballmoderator unter anderem gewesen. Müssen wir nicht vertiefen, aber wäre eine Google-Empfehlung sonst, falls es einem nicht sofort etwas sagt. So, du bist jetzt ja nicht nur einmaliger Gast bei uns, sondern du bist ein fester Bestandteil der HR-Data-Dudes. Du bist ein HR-Data-Dude ab jetzt. Sorry, jetzt kommst du nicht mehr da raus. Was kann das Publikum denn von dir so in Zukunft erwarten?
Ich hoffe, dass ich, und da dürft ihr mich immer gerne dran erinnern, immer erstmal die Rückfrage stelle, wenn irgendwelche Phänomene auftauchen oder irgendwelche Dinge beschrieben werden oder irgendwelche Studien, die wir gemeinsam abarbeiten oder uns anschauen im Rahmen der Folgen, immer hinterfrage so, wieso ist das Ergebnis so, wie es ist? Wie kommt das dazu? Also immer so einen kritischen, skeptischen Blick, aber aus so einer Art Wissenschaftsskepsis. Also so dieses, ich will falsifizieren, weil nur so lerne ich was. Und das hoffe ich tun zu können, das hoffe ich beitragen zu können neben anderen Themen. Ich hoffe auch, dass ich die eine oder andere Prise Humor mit reinbringen kann, dass ich die Themen vielleicht auch mal ein bisschen beim Namen nenne und dann vielleicht damit auch Diskussionsteil bin irgendwie von uns allen, wenn wir so zusammen das machen, dass wir da auch mal an der einen oder anderen Stelle eine abwechslungsreiche Diskussion führen, die den Zuhörerinnen und Zuhörern halt irgendwie mehrere Seiten einer Medaille oder eines Themas irgendwie näher bringt. Also das hoffe ich sehr, dass ich das mit einbringen kann.
Ah, davon gehe ich aus. Und das Schöne ist, wir beide wissen ja, wer noch Teil der HR-Data-Dudes wird. Ja. Unsere ZuhörerInnen wissen es noch nicht. Ah, ist das schön. Dieser Wissensvorsprung, der fühlt sich gut an, würde ich sagen, oder?
Total, total. So ist das wie mit Daten auch. Wenn du Daten schon hast und schon Insights hast in bestimmte Sachen und darfst das präsentieren irgendwie nächste Woche oder so vor irgendeiner Zuhörerschaft. Das ist immer eine große Freude.
Absolut, absolut. So, jetzt haben wir auch in der Vergangenheit, du warst ja schon mal auch Gast bei uns und wir haben auch schon über die ein oder andere Episode diskutiert. Jetzt darfst du mir ein bisschen Honig um den Bart schmieren. Welche bisherige Folge fandest du denn besonders gut? Und jetzt sag nicht deine eigene.
Nee. Also ich habe zwar dieses Data Dan auf meinem LinkedIn-Namen, aber so groß ist mein Ego dann doch nicht. Ich habe einige gehört und ich fand die am spannendsten mit Angelina Walinski von Otto, weil ich gerne vielleicht sogar noch mehr von diesen Themen hören möchte, die so ein bisschen über die Grenzen von HR hinausgehen. Also das ist die Folge Lernen von E-Commerce und wie man da so ein bisschen draus lernen kann, was der E-Commerce-Bereich macht im Bereich Kampagnenmessungen und so weiter und so fort und wie sehr man das im Employer Branding oder Recruiting Talent Acquisition auch anwenden kann und die Techniken statistisch eigentlich die gleichen sind und auch die Vorgehensweisen ähnlich sein können. Das fand ich einfach unheimlich spannend. Es ist vielleicht ein bisschen unfair, jetzt eine Folge rauszuheben, aber ich bin ja darum gebeten, das zu tun. Und die fand ich deswegen wirklich gut, weil es so ein bisschen mal mit einer Materie herkam, die jetzt nicht unbedingt im eigenen HR-Saft schwamm, so, sondern ein bisschen außerhalb unseres Bereichs sich was abgeguckt hat.
Absolut. Ist auch eine tolle Gästin gewesen, kann ich nur sagen. Und übrigens für diejenigen, die sich nochmal anhören wollen, ist es Folge Nummer 6. Können wir auch nochmal in die Shownotes mit reinpacken, damit ihr es euch nochmal anschauen könnt oder anhören könnt. Auf jeden Fall eine gute Empfehlung. So, jetzt zum Schluss. Ich weiß, das ist immer die grausame Frage. Gibt's einen Fun Fact über dich?
Ich habe wirklich lange überlegt, was ich auch teilen will. Es gibt schon einige Fun Facts, glaube ich. Aber ich bin tatsächlich jemand, der für reichlich Schabernack zu haben ist, so im Privatleben vor allem.
Oha.
Ich bin der Erste, der mitmacht, wenn meine Kinder sich verkleiden wollen. Ich bin der Erste, der sich voll in die Rolle aufgibt, wenn mein mittlerer im Moment 3,5 Jahre, wenn der im Moment immer kommt, der will Affe spielen, dann wird man mich tatsächlich mit Affenlauten im Wohnzimmer durch die Gegend springen hören, damit er die volle Experience hat. Und er feiert es auch total ab und versucht dann mitzumachen. Und es ist sehr, sehr lustig. Ich glaube, es gibt noch ein paar andere Sachen, aber das ist so etwas, da bin ich nicht schüchtern. Das hat mir auch schon mal das eine oder andere eingehandelt, dass ich dann in der Kindertagesstätte der Nikolaus war.
Das könnte auch am Bart liegen.
Auch und an meinem Geburtstag, 6.12. Nikolaus.
Stimmt. Mann, cool. Dankeschön. So, jetzt haben wir sehr viel über dich erfahren und über deine Sicht zum Thema Daten. Aber heute geht es ja nicht nur darum, dich vorzustellen, sondern es soll natürlich um ein Thema geben. Und wir haben uns vorher darüber unterhalten, was könnte das sein, und haben es mal genannt, Fakt oder Fake, wie mir Daten helfen können, nicht auf Mythen reinzufallen. Finde ich ein total spannendes Thema. Die erste Frage, die ich dabei gerne stellen würde, was verbindet dich mit dem Thema oder warum eigentlich genau dieses Thema?
Es ist für mich, ich gebe es ehrlich zu, so ein bisschen so ein Triggerpunkt auch. Also nicht jetzt in dem sonst auf Social Media gebräuchlichen Sinn dieses Wortes. Aber es macht mich schon so ein bisschen unrund irgendwie, wenn Daten als Begründung genutzt werden, von denen ich mit geschultem Auge relativ schnell sehen kann, die sind aber wackeliger, als man denken würde. Da können wir viele Beispiele nennen, aber ich sag mal, die häufig herzitierten befragungsbasierten Studien, die es immer mal wieder gibt von irgendeinem selektiven Themenfeld oder von irgendeiner selektiven Gruppe in einem selektiven Themenfeld, die dann so komplett generalisiert wird. Also das ist für mich das Problem. Ne? Ich finde es völlig in Ordnung, wenn man halt selektiv nachfragt und dann muss man aber auch die Ergebnisse selektiv darstellen und muss sagen so, okay, von unseren Befragten x-tausend Deutsche, vornehmlich aus Westdeutschland, finden so und so viele Homeoffice cool oder sowas. Aber was wir ja immer lesen ist in solchen Fällen, die Deutschen wollen Homeoffice.
Natürlich. Das klingt ja auch besser.
Ja, richtig. Und dieses... Eigentlich ist dieses, es ist ja nicht gleich fake, aber dieses lapidare Umgehen mit Daten ist eine Vorstufe dann eben von so einer Mythenerzeugung. Und da haben wir ja so viele. Also wir haben in unserer Folge, glaube ich, ja auch über den Generationsmythos gesprochen oder andere Mythen. Great Resignation ist so ein anderes Ding, was immer gerne, jetzt habe ich gelesen, Great Resignation 2.0 kommt jetzt. Also ich kann eigentlich jedes Jahr dazu wieder Posts verfassen um dieselbe Zeit. Und wenn Daten genutzt werden als Grundlage, um eigentlich dahinter Sales zu machen und nicht um Insights zu erschaffen, die die Menschen wirklich klüger machen im Sinne einer Personalstrategie. Ja, also die Frage, setze ich auf Mitarbeiterempfehlungsrecruiting oder nicht? Bei welchen Jobgruppen auch immer. Das ist so eine Frage, ich will jetzt bewusst, werde ich niemanden rausheben, ja, weil mir das, ich möchte jetzt niemanden hier irgendwie so eine Schmierkampagne machen oder irgendwie sowas. Aber mich muss ja nicht wundern, dass Anbieter von Empfehlungstools ständig rausfinden, dass das viel geiler ist. So, also logisch. Ja? Und das macht mich, das lässt mich unrund laufen, wenn solche Themen aufkommen. Und das ist für mich, wir tun am Ende nichts Gutes für unsere Disziplin, die sowieso schon so ein bisschen hinterherhinkt mit Blick auf Datenqualität, Verlässlichkeit von Daten, auch das sich verlassen auf Daten. Ja, machen immer noch ziemlich viel, gerne mal aus dem Bauch raus oder weil es gerade cool ist. Und das machen ja auch andere Unternehmensfunktionen, rümpfen ja deswegen auch die Nase manchmal uns gegenüber und sagen dann so, ja, boah, die wieder, haben die jetzt auch zwei Grafiken, viel Spaß. Ja, und das ist, glaube ich, so ein Punkt, der mich wirklich, das will ich so klar sagen, das nervt mich richtig, weil wir können das viel besser und es gibt ja die vielen tollen Beispiele in den letzten Jahren, wo das Thema mehr Fahrt aufgenommen hat, die das zeigen, wie toll man mit Daten arbeiten kann, um strategisch wichtige Entscheidungen zu treffen. Ja. Kürzer kann ich nicht bei dem Thema. Es geht mir auf den Nerv.
Was ihr, liebe ZuhörerInnen, gerade nicht seht, das nervt den Daniel sogar so sehr, man sieht es ihm körperlich richtig an. Man sieht ja, es ihm Schmerz. Körperlich an. Er windet sich und ich merke, der Begriff Triggern ist schon richtig. Und ich kann komplett nachvollziehen. Ich habe heute die Steigerung noch erlebt. Ich habe unter einem Post, der mit Zahlen hantiert hat, ja, Studien sagen das und das. Dann habe ich gefragt, okay, hast du mal einen Link zur Studie? Und dann kam, ja, nee, es ist eine Studie mit x-tausend, bla bla bla, ja, sag mir doch den Namen der Studie und den Link. Ja, sie ist öffentlich zugänglich. Ja, ich so, schick mir doch den Link. Das können wir gerne in einem persönlichen Gespräch. Ich so, das, was ich jetzt denke, darf ich hier nicht sagen, sonst müsste es raus. Sonst wird dieser Podcast ja nicht für Jugendliche geeignet. Aber ja, das kann das ich sehr, das. Sehr gut nachvollziehen. So, aber jetzt stell dir vor, wir sind ja, unsere ZuhörerInnen sind ja durch eine Selbstselektion schon die eigentlich das richtig wollen. Das heißt, sie wollen den Unterschied wahrscheinlich auch zwischen Fake und Fakten haben. Wie können die denn vorgehen, um den Unterschied zu erkennen?
Ja, der erste Schritt ist bei, also wenn wir jetzt mal in diesem Studienkontext bleiben, der irgendwie gepostet wird, man ist auf Social Media, man sieht irgendeinen Post, super geil designte Infografik, also das muss man ja wirklich allen lassen, sehr oft geiler Content und wirkt entsprechend auch, dass man erstmal sagt, okay, ich guck mal in die Daten, ich guck mal in die Methodenbeschreibung. So, wenn so ein Post auch im Link, den man dann drückt und also wie du richtig sagst, eigentlich kann man so kaskadiert vorgehen. Wenn hinter dem Post keine verlinkbare Studie ist, dann ist das schon mal ein Alarmsignal. Wenn dann eine verlinkbare Studie ist, die keine Methoden-Section hat, also wo nicht beschrieben wird, ist das jetzt eine Befragung, also gerade so beim Thema Fluktuation ist das ja auch gerne mal so, wird das im Grauen gelassen, ne? Sind das jetzt, hat man jetzt gefragt, hey, sag mal, wirst du in den nächsten 12 Monaten deinen Job wechseln vielleicht? Oder hat man sich angeguckt, haben Menschen physisch den Job gewechselt? Ja, das ist ja eine unterschiedliche Fragestellung und oder Datenarbeit hinter der Fragestellung. Und wenn das nicht mal beschrieben ist, ist das zweite große Alarmsignal, selbst wenn es eine Studie dahinter gibt. Wenn dann, und da wird es jetzt immer technischer in dem Sinne, dass man sich dann auch mit der Materie auskennen muss, also Repräsentativität zum Beispiel ist ja so eine Sache, sind die Daten, die da gesammelt wurden, repräsentativ für die Gruppe von Menschen, über die man die Aussage trifft? Wenn man sagt, die Deutschen wollen zu 40% in den nächsten 6 Monaten ihren Job wechseln, dann sollte man eine repräsentative Datenlage haben mit Blick auf die Deutschen. Und das sind ja nun irgendwie Mitte 40 Millionen arbeitende Menschen, wenn man nur mal die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sich anguckt. Da weiß ich jetzt nicht, ob die Online-Befragung mit 2000 Menschen zwangsläufig repräsentativ ist für diese ganze Gruppe. Aus so vielen Gründen, ja. Nicht jeder ist online, nicht jeder ist gleich online, nicht jeder sieht denselben Link, wenn er online ist. Das sind ganz viele Dinge. Und da Ab dem Punkt wird es dann wirklich technisch, weil dann muss man so ein bisschen so eine Basisausbildung in wissenschaftlichem Arbeiten haben. Ja, wurde Hypothesen geleitet, gearbeitet, hat man vorher eine Idee gehabt, dass man gesagt hat, wir möchten testen, ob Empfehlungsrecruiting besser ist. Und deswegen fragen wir Menschen, also sehe ich auch ganz häufig, dann haben sie nur Menschen gefragt, die empfohlen wurden. Also ist ja logisch, dass, also da hat man ja die Gegenseite gar nicht von den Menschen, die nicht empfohlen wurden. Und dann gibt es auch häufig keinen wirklichen Indikator für besser. Also besser im Sinne von was? Retention, Bleibedauer, Gehalt oder einfach, ich fühle mich ganz gut damit. Ja, also das sind ja, also so kann man, glaube ich, vorgehen. Aber so eine Grundlagenausbildung im wissenschaftlichen Arbeiten nochmal nachzuholen und sich so zu fragen, was sind dann auch geeignete Methoden, das ja, ist dann wird es wirklich schwer und zeitaufwendig. Und deswegen, also ich freue mich ja, deswegen haben ja Leute wie wir auch ja viel zu quatschen, viel zu tun, viel zu besprechen, weil das eben nicht Breitenwissen ist.
Und traut euch dann einfach, auch wenn ihr sowas in einem Post nicht seht, nachzufragen.
Absolut.
Es ist ein soziales Netzwerk und Leute gehen mit ihren Meinungen nach außen. Das ist vollkommen legitim. Dann fragt nach. Und manchmal sieht man auch, wow, die haben es einfach nur vergessen oder nicht dran gedacht. Und man findet mega spannende Aussagen dahinter. Aber manchmal merkt man auch, das ist kompletter Schmuh. Und dann kann man natürlich immer weiter iterativ nachfragen. Man kommt dann irgendwann zu einer der Grunddiskussionen. Wann soll ich randomisieren bei einer Zufallsstichprobe? Wann soll ich eher gewichten, um Repräsentativität zu erhalten? Wenn ihr auf diesem Niveau seid, dann seid ihr eh schon so weit. Dann reden wir über normalerweise auch gute Qualität. Dann sind wir auf einer wissenschaftlichen Diskussion, aber nicht mehr auf der Diskussion, die eigentlich Standard ist. Das heißt, dann seid ihr safe.
Und ganz wichtig bei dem Thema ist, ich versuche das auch. Menschen, die jetzt zuhören, können gerne mal beurteilen, ob ich das immer schaffe. Ich versuche dabei auch halbwegs konstruktiv zu sein. Also natürlich ist es so, dass bestimmte Dinge mich so nerven, dass ich halt sage, okay, komm, wir haben es jetzt zum 58. Mal gehört. Generationen sind einfach ein Mythos. Mit Blick zumindest auf Arbeitsattitudes und Einstellungen bei der Arbeit. Aber da kann es schon mal sein, dass ich das relativ kurz halte und kompakt und knackig. Aber ich eigentlich sollte das Mindset sein, zu sagen, hey, ich will verstehen, wie ihr zu diesem Schluss gekommen seid, weil ich will ja vielleicht Entscheidungen treffen basierend darauf. Und dazu muss ich es verstehen. Ja, und wenn dann die Antwort ist, die du auch schon beschrieben hast, wir können ja mal ein unverbindliches Gespräch machen, dann weißt du schon, dir soll eigentlich was verkauft werden und nicht unbedingt die Richtigkeit der Studie nochmal. Das ist dann nur Clickbait im Endeffekt. Die soll nur die Conversion irgendwie antreiben im Internet, damit möglichst viele Leute im Newsletter landen oder wo auch immer dann der Call to Action hingeht. Ich würde gern ergänzen wollen, dass ein wichtiger Punkt dieses Standpunkts ist auch, ich werde der hoffentlich, sobald ich es lese, der Erste sein, der fett postet, wenn eine große Studie rausbekommt, dass Generationen doch unterschiedlich sind. Weil data-based, datenbasiert zu denken, heißt auch, wenn neue Daten, die Qualitätsanforderungen genügen, reinkommen, wir hatten das jetzt zum Beispiel im Recruiting mit der Diskriminierung von Frauen, da war eine sehr, sehr lange Studienlage bis 2021, 2019, hat relativ klar gezeigt, wie stark Frauen diskriminiert werden. Und jetzt kam eine neue Studie raus, die das nochmal ein bisschen anders gerechnet haben und nochmal, und es ist nicht so, dass diese Frage jetzt geklärt wäre dadurch, aber das ist der erste Datenpunkt, wo rauskommt, in den 2020er Jahren und weiter, oder so ab 2016, 17, sehen wir nicht mehr, dass Frauen so stark diskriminiert werden bei der reinen, wichtig jetzt, bei der reinen Anzahl der Rückrufe, die sie bekommen, basierend auf ihren Bewerbungen im Vergleich zu Männern. Ja. Das heißt natürlich nicht, dass Frauen, die gleichzeitig irgendwie auch noch einer Minorität angehören, weil Frauen selbst sind ja keine Minorität, die sind ja die Mehrzahl, dass die dann nicht darüber, dass sie dann eben zum Beispiel Migrationshintergrund haben oder so, dann diskriminiert werden. Das ist natürlich trotzdem weiter evident. Hier geht es jetzt erstmal nur leider auch um eine binäre Geschlechtsaufteilung in dieser Studie, aber weil die Daten nicht anders waren. Aber das ist zum Beispiel, da war ich der Erste, sobald ich es gelesen habe, ich war nicht der Erste, der darüber gepostet hat wahrscheinlich, aber als ich es gelesen habe, habe ich es gleich gepostet, weil ich einen Blogartikel über Diskriminierung im Recruiting habe. Ein ganzes Segment handelt von der Diskriminierung gegenüber Frauen. Und dann habe ich halt direkt gepostet so, hey, da ist Hoffnung. Scheinbar verbessert es sich ein bisschen. Ja? Mit Blick auf die Anzahl der Rückrufe zumindest. Das heißt noch nicht, dass man einen Job bekommt.
Das für alle, die da mehr reinschauen wollen, es müsste die State of Hiring Discrimination Metastudie gewesen sein, die ich auch sehr spannend fand, die auch noch ganz andere Dimensionen betrachtet hat. Verlinken wir auch sehr gerne in die Shownotes, weil die fand ich sehr, sehr, sehr spannend auch sich anzuschauen. So, jetzt lass uns vielleicht nochmal, du hast einen Einwurf schon mal gemacht, den könnten wir vielleicht nochmal ein bisschen vielleicht im Detail nochmal durcharbeiten. Zwar hast du vorhin so das Thema, den Mythos Great Resignation. Jetzt gibt's anscheinend schon Great Resignation 2.0. Magst du denn nochmal erklären, was überhaupt dahinter steckt, damit unsere ZuhörerInnen, die den Begriff vielleicht gar nicht richtig zuordnen können, was es ursprünglich bedeutet, wo es missinterpretiert wurde und was gerne daraus gemacht wird?
Also ursprünglich bedeutet es, dass eine erhöhte Anzahl an, ich versuche es jetzt so genau wie möglich auszudrücken, eine erhöhte, tatsächlich erhöhte Anzahl an Menschen in den USA in bestimmten Jobgruppen ihren Job gewechselt haben in einem Jahr. Also 2021, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher, August irgendwo, sogar auf Monatsbasis, plötzlich so ein Sprung war. Für die USA ist das auch nachweisbar. Also das ist nicht irgendwie ausgedacht oder so, sondern es ist nachweisbar über deren Datenlage vom Bureau of Labor Statistics, das sieht man wirklich, diesen Anstieg. Und der ist auch durchaus substanziell. Ja.
Ich ergänze noch mal ganz kurz, ich weiß, es liegt schon ein bisschen zurück, aber es war halt die Zeit, nachdem die Corona-Maßnahmen wieder zurückgenommen wurden und so der Arbeitsmarkt wieder einen neuen Schwung bekommen hat und deswegen sehr viele Menschen sich auch umorientiert haben. Das ist vielleicht so ein bisschen als Randnotiz.
Ja, super. Ja. Exakt. Und ich komme jetzt erstmal zu den Folgen mit Blick auf uns, also in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, und dann nochmal einen Blick auf die, was tatsächlich stattgefunden haben könnte. Das wurde dann sehr schnell anhand der USA-Daten auf Deutschland und Europa übertragen und wurde einfach gesagt, oh, droht uns jetzt auch diese große Resignationswelle. Und hier auch wieder so eine Unschärfe, ne? Resignation ist im amerikanischen Sprachraum auch mehrdeutig, aber in der Studie war es wirklich, jemand hat gekündigt. Und nicht jemand ist resigniert bei der Arbeit, macht zwar seinen Job noch, aber hat keinen Bock mehr. Ja? Und das wurde auch so verwaschen. Dann haben alle von Great Resignation gesprochen, dann sind sie auf die Gallup-Studien aufgesprungen und haben halt gesagt, ja, da kommt doch auch immer raus, dass x Prozent irgendwie resigniert sind bei der Arbeit oder actively disengaged und dergleichen. Und dann hat das so eine Welle geschlagen, dass auch hierzulande dann ganz viele darüber gepostet haben, dann auch angeblich Daten gefunden haben, meistens dann eben Befragungsdaten, sehr selektiv, wo dann auch rauskam, dass Menschen planen, nicht getan haben, sondern planen, in den nächsten 6 bis 12 Monaten ihren Job zu wechseln. Sehr tendenziös gefragt und so weiter. Ja. Und wenn man dann zurückging, mich hat das sofort fasziniert, weil ich ja schon sagen, okay, wenn das evident ist, dann ist das ja wirklich etwas, auf das man strategisch eingehen muss. Dann muss man ja wirklich die Bindungsmanagementmaschine im Unternehmen anschmeißen. Ja. Da muss man sich ja darauf vorbereiten. Und wenn das wirklich so ist, und deswegen habe ich mich da richtig reingebissen so, und dann hat der Economist einen tollen Artikel drüber geschrieben, dann haben noch Forscher von der London School of Economics halt sich das für europäische Daten angeguckt und in beiden Fällen kam raus, das ist in Europa nicht sichtbar. Also gar nicht. Und wenn man dann zurückging in die Originaldaten, und da schließt sich der Kreis zur Pandemie, die Daten waren im Mittelwert erhöht über alle Industrien, also im Mittel über alle amerikanischen Industrien gab es eine erhöhte Fluktuation in 2 Monaten aufeinanderfolgend. Aber eigentlich waren es nur 2 Branchen, nämlich Service und Hotellerie und sowas, ja, Gastronomie und so. Ja, das ist ja voll logisch, die haben ja gerade in der Pandemie gelernt, dass man sie einfach dicht macht, wenn Krise kommt und dass sie nicht in einer sicheren Branche leben, im Sinne von lebenslanges Arbeiten und so weiter. Dass sie von Arbeitgebern in dem Moment dann auch einfach entlassen werden. Und in USA, ne, da wird auch nicht lange gequatscht. So. Und da werden wirklich massiv wurden Menschen abgebaut. Und dann ist doch völlig logisch, dass diese Leute, die in dieser Branche waren und dann wieder, als dann wieder losging, die Restaurants sich wieder öffneten und so weiter und so fort, dann gesagt haben, ja, schön und gut, aber so schnell ich kann, suche ich mir was Neues und gehe in irgendeine andere Branche, die stabiler ist. Und da gab es ja Daten dazu, welche, also Tech und so weiter, ging ja relativ stabil durch die Krise. Ja, da kam jetzt eher vor kurzem dann aber Stellenabbau durch die Unternehmen und nicht etwa durch die Menschen. Ja, hier war es ja eine Resignation oder eine Kündigung durch die Menschen, nicht Stellenabbau durch die Unternehmen. Und diese Feinheiten, jetzt hören alle schon, worum es mir da geht. Diese Feinheiten sich anzugucken und sich zu fragen, stimmt das denn? Und bevor ich da 3 interne Seminare zu mache, einen riesen Beratungsauftrag vergebe, wie können wir jetzt fit werden für die angebliche, und ich sage hier bewusst dann angebliche Great Resignation, die im Übrigen auch wirklich nach Deutschland nie kam, also keine substanzielle Erhöhung der Gesamtfluktuation übers Jahr. Wie kann man sich darauf vorbereiten? Dann, keine Ahnung, neue Tools einkaufen, neue Benefits anbietet und all diese Dinge, ja, was ja ein Schweinegeld kostet, nur um dann herauszufinden, dass das keinen Einfluss hat, weil die tatsächliche Fluktuation, also das Verhalten, Fluktuation, dass man seinen Job kündigt, das ist in Deutschland ultra stabil. Es liegt immer so um die 30% Fluktuation, jetzt im Sinne von Fluktuationskoeffizient, Abgänge und Zugänge, einfach also die Umschlagquote sozusagen. Das liegt immer so um die 30% nach Daten des IW Köln. Also da kann man reingucken, historisch von 2007 habe ich es jetzt vorliegen bis 2020 und auch in den neueren Jahren, wo jetzt schon die Studie gemacht wurde, 21, 22 und 23 ist in der Mache, glaube ich, gerade, ist es ein bisschen erhöht, aber dann reden wir anstatt 29% von 33% oder so. Das ist ja gesehen auf eine riesige Masse, ist das ja kein Ausschlag. Ja? Und das, das finde ich wichtig. Das finde ich wichtig, dass man sich so damit auseinandersetzt. Und ich bin der Erste, der es rausposaunt, wenn ich irgendwelche Daten finde, die valide sagen, dass Menschen kündigen werden oder gekündigt haben in übermäßigem Maße.
Absolut. Und ich finde es auch total legitim, erstmal die Frage zu stellen. Die Frage zu stellen, gibt es vielleicht einen ähnlichen Trend wie in den USA? Die ist total legitim. Ja, und ganz ehrlich, ich habe auch Webinare gemacht, die sich mit dieser Frage beschäftigt haben.
Ja, logisch.
Und je nachdem, welche Dimensionen man da einbetrachtet oder man mit reinnimmt, kann man sagen, ja, es gibt vielleicht gewisse Dimensionen, die einzeln, singulär betrachtet, in so eine Richtung gehen, in einzelnen Branchen und so weiter und so fort. Aber in Summe, wie du richtigerweise sagst, können wir das nicht eins zu eins übernehmen. Und ich glaube, das ist diese Differenzierung, die wir erwarten sollten von jedem, der in diesem Bereich auch irgendwie unterwegs ist.
Wenn ich in den Branchen unterwegs gewesen wäre, die in den USA diesen Ausschlag hatten mit Blick auf die Kündigungswelle, dann hätte ich mich in Deutschland auf jeden Fall ganz eng damit auseinandergesetzt und hätte mich gefragt, wenn ich eine Hotelkette habe oder so, ja, dann hätte ich mich definitiv darauf vorbereitet und mit Daten geprüft, ob das für meine Branche zutrifft und was ich tun kann. Das ist eine andere Diskussion. Deswegen, das Arbeiten mit Daten ist bewusst nicht. Es ist sogar das Gegenteil. Es ist niemals das Verbot, irgendwelche Sachen zu fragen, sondern es ist immer die Aufforderung zu hinterfragen und auch neue Fragen zu stellen. Das ist ultra wichtig. Also es gibt keine Tabus in dem Sinne, über die man nicht sprechen kann, wenn man mit Daten arbeitet. Da ist erstmal jede Hypothese, kann ja an Daten geprüft werden und ist erstmal relevant.
Hast du sehr, sehr schön ausgedrückt. Möchtest du vielleicht noch zum Abschluss ein kleines Fazit mitgeben zu dem Thema?
Also ich würde mich freuen, wenn man so einen gesunden Skeptizismus beginnt. Wenn man also wirklich als Einzelperson da draußen, ihr hört uns jetzt zu und das ist vielleicht, für euch ist die Implikation, glaube ich, am ehesten, dass man erstmal sagt, stopp, ich reflektiere mal kurz, was ich da gerade lese, bevor ich das als E-Mail intern weiterschicke und als interne Board packe, so nach dem Motto, oh, da kommt was Riesiges auf uns zu, wir müssen uns unbedingt vorbereiten, würde ich tatsächlich erstmal mich zurücklehnen, einmal durchatmen und sagen, okay, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Daten für alle Menschen repräsentativ zutreffen, so die hier betrachtet werden? Das kann ja eine regionale Betrachtung sein, das muss ja nicht immer alle Menschen der Welt sein. Aber diese Haltung zu sagen, okay, interessanter Fakt, kannte ich so nicht, macht mich neugierig, jetzt gucke ich mal rein und hinterfrage das. Und das Hinterfragen beginnt eben beim Studiendesign erstmal. Ne? Und das wäre mein großer Wunsch, wenn man so als Fazit das mitnimmt und sagt, ich wink das nicht mehr einfach so mental durch, wenn ich irgendeine coole Infografik sehe, sondern ich hinterfrage das. Und dann gehe ich in einen konstruktiven Diskurs und versuche das mal rauszufinden. Und vielleicht wären wir ja alle schlauer dabei.
Ich hätte es nicht schöner ausdrücken können als Schlusswort, lieber Daniel. Es war mir ein persönliches Fest. jetzt endlich verlautbaren zu können, dass du Teil der HR Data Dudes bist. Wir werden, glaube ich, auch in Zukunft noch den ein oder anderen Mythos entmystifizieren hier. Wir haben viele schöne Ideen, was wir noch machen können, einiges auf der Agenda. Deswegen, liebe ZuhörerInnen, bleibt dran. In der nächsten Folge wird die nächste Person revealed und die ist mindestens genauso spannend wie der Daniel. Und deswegen macht's gut und bis bald.
Bis bald, servus.
HR Data Dudes. Der Podcast rund um das Arbeiten mit Daten in Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting.